Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg. Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer der regionalen Resonanzen. In der heutigen Sendung spreche ich mit der Autorin Marie-Therese Schinz aus Hamburg über ihren Werdegang, ihre Arbeit und ihre Projekte mit Kindern und Jugendlichen. Die Schriftstellerin, die ursprünglich aus den Niederlanden stammt, traf uns im Kulturbahnhof anlässlich einer Autorenpatenschaft, die sie für Schüler einer Projektgruppe an der Auguste-Viktoria-Schule in Itzehoe übernommen hat. Marie-Therese Schinz ist als Kinder- und Jugendbuchautorin eine feste Größe über die Grenzen Norddeutschlands hinaus. So hat sie unter anderem einen Lehrauftrag für kreatives Schreiben im Fach Ästhetik und Kommunikation an der Fachhochschule Hamburg und schreibt regelmäßig Geschichten für das beliebte Kinderhörformat Ohrenbär. Guten Tag, Frau Schinz. Würden Sie unseren Hörern bitte einmal ganz kurz erklären, wer Sie sind?
Guten Tag. Ich bin vom Beruf Autorin. Mein Name ist Marie-Therese Schinz und am liebsten arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen. Zum Beispiel in Schreibwerkstätten oder in Lesungen und in anderen Workshops, wo sie auch malen dürfen und Musik machen. Also es hat alles zu tun mit Bildern, mit Worten, mit Wörtern und mit jungen Menschen.
Wo kommen Sie her?
Ich bin geboren in den Niederlanden als siebtes von 10 Kindern. Und unsere Eltern haben uns ganz früh in die Schule geschickt, in eine Montessori-Schule. Da bin ich schon mit 3 Jahren reingekommen. Und ich wollte sofort lesen und schreiben lernen, wie mein Bruder, der 1 Jahr älter ist. Und mit 4 konnte ich dann lesen und schreiben. Und mit 7 Jahren habe ich die erste Kurzgeschichten geschrieben. War ganz stolz und die habe ich immer noch. Ja, und das Schreiben hat nie aufgehört.
Wo kam dieser Wunsch nach dem Schreiben her? Können Sie sich das erklären?
Ja, es ist so, in einer großen Familie hat man eigentlich ganz wenig Privacy. Es sind immer Menschen um einen herum und ich wollte dann auch nicht immer diese Geschwister um mich haben, sondern auch meine eigene Welt zusammenstellen und bauen. Und da habe ich mich zurückgezogen. Wir hatten ein sehr großes Haus mit vielen Zimmern und da hatte ich meine Schreibecke. Und da habe ich dann angefangen, fantastische Geschichten zu schreiben, aber auch Geschichten zum Beispiel über Einzelkinder. Das war mein größter Wunsch, mal Einzelkind zu werden. Das ging natürlich nicht mehr. Und auch Internatgeschichten. Also ich war oft so weit, dass ich sagte, darf ich nicht ins Internat, weil meine Geschwister mir so zumal so raushingen. Aber das ging natürlich nicht. Also bin ich schön zu Hause geblieben und hatte durch das Schreiben einfach meine Welt für mich. Und das hat mir auch sehr geholfen. Denn auch in einer großen Familie ist man oft sehr einsam.
Wie hat sich das mit dem Schreiben dann weiterentwickelt in Ihrem Werdegang?
Ich hatte ein paar Jahre nacheinander, also hintereinander, nicht so eine sehr gute Lehrerin. Ich weiß nicht warum, sie hat mich eigentlich auch oft blockiert. Und dann kam ich später mit 12 Jahren in eine andere Schule und da hatte ich einen fantastischen Lehrer, der auch gemerkt hat, wie schlecht ich in den abstrakten Fächern bin, wie Mathematik, Physik, Chemie. Mhm. Und dann sagt er, du kannst schreiben und ich helfe dir und schreibe und gib mir deine Texte. Und dieser Lehrer hat mich sehr gefördert und ich muss sagen, auch von zu Hause aus, bei uns wurde sehr viel gelesen und auch vorgelesen. Und auch das hilft natürlich immer, wenn man sich mit Literatur, mit Figuren, die auch in einem wachsen können, auseinandersetzt. Und das Schreiben ist weitergegangen, nur ich hatte dann doch einen ziemlichen Bruch, als ich mit fast 23 Jahren nach Deutschland kam. Denn ich hatte nur 5 Jahre Deutsch in der Schule und ich war einfach gewohnt, meine Texte in der niederländischen Sprache zu schreiben. Und da habe ich doch ungefähr 2 Jahre sehr mit mir gekämpft, bis ich mich traute, in deutscher Sprache zu schreiben.
Wo kam diese Sorge her?
Die Grammatik. Die Grammatik war mein größtes Problem. Und ich merkte einfach, der Wortschatz ist so gering, dass ich nicht mich so ausdrücken kann, wie ich es in der Muttersprache konnte. Und ich habe dann angefangen, ganz viele deutsche Bücher, zum Beispiel von Erich Kästner, zu lesen oder Gedichte vom Ringelnatz, Morgenstern. Das waren dann nachher für mich so Quellen, aus denen ich sehr viel rausholen konnte. Natürlich habe ich später ganz andere Bücher gelesen, also Fontane und wie sie alle heißen, aber das war so der Einstieg. Denn meine Deutschlehrerin, das war eine Deutsche, die hat uns Deutsch beigebracht. Wir mussten sofort lesen, Erich Kästner, Emil und die Detektive. Und das vergesse ich nie, das Buch liebe ich immer noch.
Ja, ist ein Klassiker.
Ist ein Klassiker, ja.
Wie kamen Sie denn nach Deutschland mit 23?
Wegen der Liebe.
Aus Liebesgründen nach Deutschland, das genau. Ist auch schön. Wie hat es sich dann für Sie in Deutschland weiterentwickelt und wie wurde das Schreiben dann ein Beruf für Sie und eine Berufung?
Also ich bin eigentlich Diplombibliothekarin und nochmal ein Jahr spezialisiert in den Niederlanden, das gab es nur in Dänemark und in den Niederlanden, für Kinder und Jugendliche. Also man hieß dann auch Kinderbibliothekaresse. Und das war ein Jahr lang ganz intensiv. Wir mussten alleine schon, um in diese Ausbildung mit reinzukommen, 150 Klassiker aus der gesamten Weltliteratur, also Hector Malot, Louise Alcott, Winnie the Pooh, also diese ganzen Bücher mussten wir vorher lesen. Und dann durfte man in diese Ausbildung kommen, wo man lernte, Pantomime vorlesen, Rezensionen schreiben. Was kann ich alles mit Kinder- und Jugendbüchern mit Kindern machen? Also das Umsetzen von Literatur. Und dann habe ich die Leitung von der Zentrale Kinderbibliothek in Nijmegen übernommen und habe dann abends eine Ausbildung gemacht an der Freie Akademie bei Johannes van Meegeren in freier Malerei. Also das war so die Basis, als ich nach Deutschland kam, wo ich dann ganz große Probleme hatte in der Bibliothek, in die man mich steckte, weil ich nicht vorlesen durfte. Ich hätte einen zu starken Akzent. Und das war für mich ganz schlimm, weil ich in den Niederlanden mit den Kindern unheimlich viel mit Büchern und Geschichten gemacht habe.
Ja, wenn das auch ein Teil Ihrer Ausbildung war, dann ist es natürlich schade, wenn man das hier nicht umsetzen kann. Wo stand denn diese Begründung? Ich höre jetzt gar nicht so einen harten Akzent und ist das auch lange her? Abgesehen davon ist ja auch ein niederländischer Akzent etwas doch eher Charmantes, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Wo bestand die Sorge da?
Ja, das war eine ganz strenge Büchereileiterin. Und die fand, dass ich noch nicht geeignet war, um auf die Kinder losgelassen zu werden. Und später haben die Kinder mir dann bewiesen, wie gerne sie zu mir in die Bücherei kamen und haben immer gesagt, die soll vorlesen und nicht die andere. Und dann hat sie nachgegeben. Und ich habe dort auch schon in der Bibliothek Bücher ausgelegt, also leere, dicke Hefte. Und die Kinder durften dann da reinschreiben, was ihnen einfiel zu Büchern oder Wünsche. Und so habe ich das ganz langsam wieder aufgebaut, was ich in den Niederlanden gelernt hatte. Und habe dann auch, ich war einer der Ersten, die ganz aktive Klassenführungen, also die Klassen kamen in die Bücherei, das war völlig neu. Das machte man in Deutschland noch nicht. Um die Kinder an die Kataloge, an die Bücher zu bringen, mit Vorlesen und, und. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich auch angefangen, in Deutsch zu schreiben. Aber es war ziemlich schwierig für mich.
Wie sieht denn Ihr Beruf im Moment aus, jetzt Ihre Berufung? Was ist denn alles aus dem Schreiben geworden? Sie sind Autorin, aber noch ganz vieles mehr. Mögen Sie da mal einen kleinen Abriss machen?
Also meine Schwerpunkte sind vor allem Interkulturalität. Das heißt, ich schreibe sehr gerne über andere Kulturen, aber ich bin dann auch dort gewesen, vor Ort. Und ich hatte das große Glück, dass ich von Goethe-Instituten und auch von International Schools oder German Swiss Schools eingeladen worden bin, zum Beispiel nach China, in Beijing, Shanghai, Hongkong, dann auch in Afrika, das war Kamerun und auch in damals noch in Togo. Und dann, warte mal, immer bin ich mehr gewesen, also in ganz vielen Ländern, wo ich dann mit Kindern arbeiten konnte. Und das, ach so, Indien. Ich war natürlich, ich bin seit 20 Jahren in Indien unterwegs gewesen und habe da inzwischen 5 Bücher drüber geschrieben, über das, was mich beeindruckt und was ich finde, dass Kinder hier erfahren sollten. Und über Afrika habe ich inzwischen 4 Titel. Aber auch über China habe ich geschrieben und auch für den Rundfunk vom Ohrenbär schreibe ich Geschichten über Kinder in anderen Kulturen und das mache ich jetzt seit 5 Jahren.
Haben Sie mit den Kindern in diesen Kulturen auch zusammengearbeitet und an Projekten teilgenommen? Ja. Wie sahen die aus?
Also das Eindrucksvollste war für mich an der Grenze zwischen Syrien und Libanon, das war auch vom Goethe-Institut, da habe ich mit einer libanesischen Kollegin eine Woche lang, das ist auch ein anderer Schwerpunkt von mir, Trauerbewältigung. Da ging es auch um traumatisierte Kinder und wir haben da einen Workshop gemacht zu ihren Ängsten, aber auch zu den Verlusten in der Familie. Und das wurde nachher auch dargestellt, also zum Beispiel zum Thema, die Kinder wollen keinen Krieg. Und da haben die wunderbare Texte sogar auf Englisch geschrieben und das wurde nachher in einem Theater in Beirut auf der Bühne alles dargestellt und auch mit den Bildern, die die Kinder dazu gemalt haben. Denn ich steige sehr oft, das ist eine andere Ausbildung von mir. Ich habe die Gestalttherapie gemacht nach Frederick Perls. Und da arbeitet man mit verschiedenen Medien, also mit Musik, mit Lesen, mit Schreiben, mit sich austauschen, mit Malen, sich bewegen, entspannen. Und das habe ich auch eine Woche lang dort in den Schuf Mountains. Die sind ganz dicht in der Nähe von Damaskus, also Richtung Syrien. Und wir hatten Kinder da aus Syrien, aber alle waren vereint in einem Workshop. Und in Indien, das war auch ein spannendes Projekt, auch von war das Goethe? Ja, da habe ich mit Straßenkindern gearbeitet, da habe ich 10 Meter Papier ausgerollt und die Kinder haben das erste Mal in ihrem Leben mit mir nach Musik einfach rhythmisch malen können und nachher auch Texte da reinschreiben. Das war für diese Kinder ganz neu.
Haben Sie noch andere Themenschwerpunkte neben Trauerbewältigung und eben der interkulturellen Schiene, an der Sie ja sehr hängen? Gibt es da noch andere Sachen, von denen Sie sagen, das sind auch immer wiederkehrende Themen von mir?
Ja, ich war eingeladen in Hamburg-Rissen in einer Schule und ich hatte für Ohrenbär das waren 7 Geschichten, genau, Robert und Frau Meier. Frau Meier ist meine Nachbarin, die ist fast 95 geworden und Robert ist ein Nachbarjunge, die Eltern kommen aus Afghanistan und Iran. Und die beiden habe ich zusammengeführt und daraus sind wunderbare Geschichten geworden, also Dialog jung und alt. Und als ich dann in Rissen in dieser Schule war und daraus las, da ist daraus ein riesiges Projekt geworden von 2 Jahren, wo 18 Senioren immer mit dabei waren, wenn ich an der Schule oder in der Bücherhalle in Elbvororten mit den Kindern gearbeitet habe. Sie sind also ganz mit einbezogen worden. Und daraus ist auch ein theoretisches Buch für Lehrkräfte oder für immer, wer das lesen möchte oder sich Ideen holen kann, Kontakte zwischen Jung und Alt, also Jung und Alt zusammenbringen. Und da habe ich jetzt ein neues Buch gemacht, das heißt, alte Menschen sind von ganz früher, ist gerade erschienen.
Wo kommt es her, dass Sie für Kinder und Jugendliche Themen aufbereiten wollen, die für diese Kinder und Jugendlichen eventuell eher erstmal abstrakt sind? Warum wollen Sie die für diese Kids weniger abstrakt machen? Was ist Ihr Beweggrund dafür?
Jetzt für Jung und Alt?
Zum Beispiel auch.
Ja, ich habe gemerkt, dass gerade Kinder bis zur Pubertät, die gehen ganz unbedarft um mit alten Menschen. Das beeindruckt mich immer sehr. Danach kann es ein bisschen kippen, es kann sich ändern und ich komme nun aus einer großen Familie, auch mit Großeltern, die sehr viel bei uns waren. Und ich habe gemerkt, dass viele Kinder wenig Kontakt haben zu ihren Großeltern. Und das fand ich einfach ganz wichtig, zum Beispiel das in Dialogen oder ein bisschen schrägen oder verrückten Geschichten mal aufzuarbeiten, wo auch die alten Menschen lachen können, aber auch die Kinder.
Jetzt nochmal eine Frage, die vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, aber gar nicht so gemeint ist. Was bedeutet Ihnen das Schreiben?
Ich merke immer wieder, wenn mich etwas bedrückt oder ich will etwas loswerden und ich habe Konfetti im Kopf, dann denke ich, setz dich hin und versuche erstmal in diesem ganzen Chaos Ordnung zu bringen. Und dann mache ich Stichwörter und daraus schreibe ich dann weiterhin Gedanken, Fetzen, sage ich mal. Und aus solchen Sachen können auch Geschichten, Bücher entstehen. Und es hilft mir sehr, meinen doch sehr betriebsamen Alltag, sage ich mal, weil ich ja auch sehr viel um die Welt reise. Denn ich plane wieder eine neue Reise nach Ghana im Frühjahr in ein Kinderparadies. Und darüber habe ich ja auch ein Buch geschrieben, Amas Reise, was auch die Basis war für ein Projekt hier in Itzehoe. Also ich muss das immer irgendwie umsetzen. Ich kann gern erzählen, aber noch besser ist für mich, wenn ich es aufschreibe.
Sie haben eben gerade schon das Projekt hier in Itzehoe angesprochen. Da haben Sie eine Autorenpatenschaft für Kinder an der AVS angenommen, Auguste-Viktoria-Schule hier in Itzehoe. Können Sie erst mal erklären, was das für ein Projekt ist?
Ich war schon von der Lehrerin Frau Ulrike Diegrosch hier aus Kremperheide bei Itzehoe. Die hatte von mir mehrere Bücher gelesen und die hat dann über den Friedrich-Bödecker-Kreis hier in Schleswig-Holstein mich eingeladen. Denn ich hatte ein kleines Buch gemacht, Ich will keinen Krieg, Shadi aus Damaskus. Diese Geschichte, die hat sie so beeindruckt, dass sie mich bat, an die Schule zu kommen. Und dann habe ich mit dem kompletten 5. und 6. Jahrgang Schreibwerkstätten gemacht und Lesungen. Und dann wurde ich eingeladen, ob ich vielleicht Autorenpatin werden möchte an dieser Schule. Und das habe ich angenommen, das dauert ein halbes Jahr. Und es sind ungefähr 16 Termine, die man mit den Schülern dann hat. Und man geht dann, wenn es möglich ist, zu einem Thema, was der Autor selber aussucht, geht man in die Tiefe. Und weil ich eben von der Gestalttherapie komme, habe ich nicht wie viele Kolleginnen nur geschrieben. Und mit der Hilfe von Frau Diegrosch haben wir zum Beispiel auch jetzt hier im Studio mehrere Termine. Und das finde ich ganz wichtig, dass die Kinder nicht nur ihre Texte ganz schnell aufschreiben, sondern dass sie auch diese Texte lesen, einfach lesen lernen, um zu gucken, wie klingt das mit meiner Stimme, was habe ich da, was hat das mit mir gemacht. Und dieses Projekt läuft noch bis Dezember. Wir hatten ein Highlight im Altonaer Museum mit dem Ghanaer Künstler Joe Sam Asando, das ist ein großartiger Projektkünstler. Der hatte eine große Ausstellung von Masken zwischen Schiffsmodellen von Hamburger Reedern. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich aktives Mitglied bin im Kinderbuchhaus in Altona. Und da wusste ich, mit dem will ich mal was machen. Und dann kam dieses Projekt und ich habe mich mehrfach mit Joe getroffen. Und er hat zugesagt und er hat mit den Kindern aus Kalabassen, aus geflochtenen großen Körben, kleinen Körben, aus Holzgegenständen, also alles Recycling-Material, was aber auch mit der kolonialen Vergangenheit von Deutschland und auch von Hamburg zu tun hatte. Und das war auch schon so zusätzlich zu dem Buch von Ama. Das ist ein Mädchen, die geht 330 Kilometer ganz allein von nördlich von Kumasi, da sind Kakaoplantagen, ich war da überall, geht sie zu Fuß bis an die Küste nach Prampram bei Accra, weil sie nicht wie ihre Mutter mit 11 Jahren schon auf die Plantage gehen will. Und teilweise werden diese Kinder auch missbraucht. Ich muss es einfach sagen. Und sie wollte einfach weiter zur Schule gehen. Und diese Geschichte ist wirklich passiert. Dieses Kind, ich habe einen anderen Namen dafür ausgesucht, ist 11 und lebt in diesem Kinderparadies, wo ich jetzt zum zweiten Mal hin möchte, um sie mal zu besuchen.
Was genau ist dein Kinderparadise?
Das wurde gegründet von Silke Rösner aus Leer. Und die ist irgendwann mal mit ihrer Kirche nach Accra geflogen, weil die Kirchengemeinde dort nach den Projekten sehen wollte, die es gab. Und sie ist dann dort am Central Bus Station gewesen. Das ist am Hafen. Und es ist eine ganz schlimme Ecke dort. Ich bin aus Indien, wo ich 20 Jahre rumreise, viel gewohnt. Aber das hat mich wirklich umgehauen. Und diese Kinder sitzen dann abends, das beschreibe ich in einem anderen Buch, das heißt Gloria und ihr roter Löwe. Das ist auch eine Geschichte von einem Kind, was jetzt noch im Kinderparadies ist. Diese Kinder sitzen abends auf den Stufen vor den geschlossenen Läden und warten einfach darauf, dass sie abgeholt werden für Sex oder was auch immer. Und sie bekommen dafür dann Ecstasy-Tabletten oder ja. Und das heißt, diese Kinder, es gibt übrigens 65.000 Kinder, die in Accra auf der Straße leben. Und Silke hat es mitgekriegt und hat gesagt, da will ich was machen. Die ist einfach da geblieben vor 10 Jahren. Sie hat jetzt im November Jubiläum, 10 Jahre Kinderparadies, und hat aus dem Nichts ein Kinderdorf gebaut, wo die Kinder auf die besten Schule geschickt werden. Sie bekommen die Chance, gebildet zu werden. Und ich finde, das ist schon großartig.
Und allerdings.
Ja, das wird unterstützt, zum Beispiel auch vom Bijou Brigitte, aber auch vom Brot für die Welt. Und weil ich noch ein bisschen was dazu lernen wollte, weil ich ja in Indien mit dem Geld eines Freundes 15 Schulen bauen konnte, habe ich da einfach mal angerufen, als ich eine Reise nach Ghana gebucht hatte mit meiner Illustratorin, Birte Müller. Und da habe ich gefragt, können Sie mir mal ein Projekt nennen, wo ich mal hingehen kann, weil ich gerne dazu lerne. Und dann wurde mir von Brot für die Welt dieses Kinderparadies genannt. Und so kam ich zu diesem Kinderparadies. Da gibt es jetzt inzwischen 2 Bücher schon drüber, über 2 Mädchen.
Ja, es scheint ja auch etwas in alle Richtungen Beeindruckendes zu sein. Also zum einen, was da aufgebaut wurde, aber auch zum anderen natürlich das Negativbeispiel, wo die Kinder da rausgeholt werden mussten. Mhm. Also dass es überhaupt die Notwendigkeit gegeben hat, so etwas da aufzubauen.
Ja.
Aber es ist schön, dass sich immer wieder Menschen finden, die das machen.
Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why, why. Somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why, why. Somebody sing.
He don't mind what. He don't mind what. Yes, I know, I know. He don't mind what. He don't mind what. Yes, I know, I know. He don't mind what. Yes, I'm a yes, I'm a
somebody say, somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody say, somebody cry, why, why, why. Somebody say, somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody say, somebody cry, why, why, why.
Kulumane, kulumane, kulumane sizwe.
Singenze njani,
bayajabula basithanda.
Kommen wir auf das Projekt hier in Itzehoe zurück. Warum haben Sie da das Thema Afrika gewählt?
Ich habe gemerkt, dass Afrika in den Schulen immer gut ankommt und bei den Kindern auch. Denn Indien ist doch noch weiter entfernt, habe ich das Gefühl, für die Kinder in ihrer Vorstellungskraft als Afrika. Es gibt ja auch sehr viel mehr Literatur, erzählende Literatur über Afrika. Und weil ich da nun mehrfach unterwegs gewesen bin mit Afrikanern und darüber geschrieben habe, da habe ich gedacht, da will ich doch mal etwas zu machen. Und so bin ich dann ich habe das dann fokussiert, weil ich dachte, Afrika ist gigantisch. Wenn man sich die Weltkugel ansieht, da passen sowohl China als Russland zusammen rein. Das müssen wir uns mal vorstellen. Und weil ich nun auch in Hamburg Freunde aus Ghana habe, habe ich gedacht, das kombiniere ich alles miteinander und versuche daraus ein möglichst vielseitiges Projekt zu machen, wo aber auch ganz unterschiedliche Dinge aus dieser unglaublich schöne Kultur mit einfließen. Und das haben wir auch gemacht, zum Beispiel im Museum für Völkerkunde. Denn die Kinder, die finden ganz spannend Masken, haben wir natürlich auch gemacht, und dann Amuletten. Und die konnten wir uns angucken dann im Museum an der Roten Baumchaussee. Das heißt ja inzwischen nicht mehr Völkerkundemuseum, sondern Marek. Museum am Roten Baum, Kunst und Kultur, so heißt es jetzt. Und da haben die Kinder auf dem Boden gelegen und auf dem Bauch und haben einfach drauf losgeschrieben, über ihre Amuletten, aber auch und über Ganzkörpermasken, die da ausgestellt waren, in der Afrika-Abteilung.
Waren die Kinder gleich für dieses Thema zugänglich oder mussten sie die erstmal an das Thema heranführen? Ja. Und wenn ja, wie haben sie das gemacht?
Ja, es ist dann eine Auflage für dieses Projekt, dass man für einen Jahrgang, das war in diesem Fall, war das dann die fünften Klassen hier vom Gymnasium, da habe ich für alle Schüler aus meinen Afrika-Büchern vorgelesen und etwas erzählt, denn das Projekt beruht ja auf Freiwilligkeit. Das heißt, die Kinder kommen freiwillig und in ihrer Freizeit. Und die Kinder durften sich dann anmelden. Ich habe genau erklärt, was wir so ungefähr machen wollen, denn das Programm stand natürlich für ein halbes Jahr noch nicht ganz fest. Ich muss dann auch gucken, wie gehen die Kinder mit. Und dann sind letztendlich jetzt 10 Kinder übrig geblieben aus diesen 4 verschiedenen Klassen. Und sie sagen auch, sie finden es toll und sie haben neue Freunde gefunden. Und ich glaube, sie nehmen doch eine Menge mit für sich. Ich hoffe es.
Wie arbeiten Sie denn mit den Kindern? Also generell in allen Gruppen, wo Sie mit Kindern arbeiten?
Ich versuche erstmal ein bisschen abzufragen. Ich bin ja für Sie eine fremde Person. Sie kennen mich nicht. Sie haben dann die Gelegenheit zu fragen. Und dann sage ich, soll ich euch mal etwas vorlesen aus meinen Büchern? Und ich habe zu allen Büchern Gegenstände mit aus den unterschiedlichen Kulturen. Zum Beispiel, wenn ich über Libanon und Syrien, dann habe ich Düfte mit, also kleine Ölfläschchen, die ich da gekauft habe, Taschen, die dort gemacht wurden. Ich lege einen kleinen Teppich hin, wo das alles in die Mitte kommt. Und dann fange ich an, erstmal, nachdem ich ein bisschen vorgelesen habe, was wisst ihr noch mehr über diese Kultur? Also ich versuche mit den Kindern jetzt, wenn wir über Kultur reden, da über alle Sinne ranzugehen. Also anzufassen, zu riechen, zu sehen, darüber zu reden. Ja. Und dann, wenn es geht, wenn ich noch Zeit genug habe, wenn ich eingeladen werde von einer Schule, dann können sie auch noch mit mir eine kleine Schreibübung oder ein Schreibspiel machen. Also damit es möglichst vielseitig ist.
September 77, Port Elizabeth, weather fine. It was business as usual in police room 619. Oh, because.
Was wird denn das Endergebnis dieser Autorenpatenschaft hier in Itzehoe an der Auguste-Victoria-Schule sein?
Wir haben jetzt alle Texte geordnet nach Blöcken und das wird veröffentlicht als Buch und das wird gedruckt im Mitteldeutschen Verlag. Ich weiß nicht, welche Nummer unsere Patenschaft inzwischen hat. Also wir sind schon fast bei 50, glaube ich, denn die laufen in allen Bundesländern. Und alle Kinder bekommen natürlich so ein Buch, wo sie mit Namen erwähnt sind unter jedem Text, den sie geschrieben haben. Das andere ist, dass wir ihre Bilder, die sie gemalt haben, also wunderbare Bilder mit weichen Pastellkreiden zu Afrika, die werden ausgestellt in der Stadtbibliothek. Und sie werden auch selber zu ihren Bildern erzählen und auch Texte vorlesen. Und das wird dann eine Endveranstaltung, die ist dann im Dezember. Und dazu wird noch von Olaf Platz, der ist hier aus Itzehoe, der macht noch Musik. Dann werden eventuell noch Rap-Texte dazu genommen. Also das wird dann nochmal im November ist das. Da habe ich nochmal, Ich habe jetzt noch 2 Termine mit den Kindern. Einen kürzeren nächste Woche, wo wir auch nochmal besprechen können, was ist das für euch, professionell mit einer Autorin zusammenzuarbeiten, was für Fragen habt ihr, wie war das für euch zu schreiben? Und dann gibt es die Vorbereitungen noch im November für diese große Veranstaltung und Präsentation in der Stadtbücherei hier in Itzehoe.
Jetzt komme ich schon zu meinen letzten Fragen. Und zwar wäre die erste davon, warum sind solche Projekte mit Kindern wichtig? Was meinen Sie dazu?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie es zu Hause bei den Kindern aussieht. Viele Eltern lesen nicht mehr vor. Es gibt wenig Bücher in den meisten Haushalten. Dann merke ich hier auch bei den Kindern, die sind teilweise gar nicht mehr gewohnt, richtig mit der Hand zu schreiben. Und die Handschrift ist ja auch etwas ganz Persönliches und Individuelles, was auch wichtig ist, finde ich, für die Balance, für die innere Balance eine Handschrift zu haben. Und ich weiß nicht, wie viel Raum nimmt das zu Hause ein, das Lesen, das Erzählen, denn es gibt Untersuchungen. In vielen Familien wird insgesamt, das muss man sich vorstellen, mit den Kindern im Austausch insgesamt 8 Minuten am Tag miteinander mündlich kommuniziert. Alles Weitere läuft über Geräte, die überall rumstehen und liegen. Und mir ist es sehr wichtig, dass die Kinder wissen, nicht nur neben all diesen spannenden elektronischen Geräten, die es gibt, dass es da noch etwas anderes gibt, etwas Haptisches, und das ist das Buch. Und ich glaube einfach daran, dass die Kraft am Geschriebenen und Gedruckten im Buch, dass die niemals verloren geht. Und Kinder, die früh lernen, und das ist jetzt der neue Ansatz, wir Autoren, App-Autoren in Hamburg, haben durch Kirsten Boye, haben wir eine Resolution, alle unterschrieben, inzwischen sind über 50.000 Unterschriften. Darin geht es darum, dass wir schon mit 3 Jahren in Schulen anfangen, in Kitas, mit Büchern. Und dass es den Kindern zusteht. Denn wir haben 31% der Kinder in ganz Deutschland übrigens, und das sind nicht die Kinder aus anderen Kulturen, sondern Muttersprache Deutsch, die sinnübergreifend im 4. Schuljahr noch nicht lesen können. Und darum muss es so Menschen geben wie ich, die einfach daran glauben, dass die Kinder das können. Sie müssen nur richtig angeleitet werden.
Das sind hehre, aber sehr gute Ziele. Das leitet auch schon direkt weiter zu meiner letzten Frage. Was hat dieses Projekt denn bis jetzt mit den Kindern hier in Itzehoe an der AVS gemacht? Was haben Sie da festgestellt?
Sie sind neugierig. Sie sind inzwischen richtig begeistert dabei. Das war am Anfang nicht so einfach, denn Schreiben und durch die vielen Tricks und es ist auch meine Erfahrung. Ich habe 30 Jahre an der Hochschule in Hamburg kreatives Schreiben gelehrt. Ich führe sie ganz vorsichtig daran und sie dürfen sehr frei sein in der Gestaltung. Ich gebe ihnen so wenig wie möglich Vorschriften. Es soll nicht wie in einer Schule sein. Es soll freies Gestalten sein. Und daran haben sie inzwischen immer mehr Spaß bekommen. Denn vorhin haben wir zum Beispiel das Hamburger Abendblatt von gestern komplett auseinandergeschnitten und nun haben sie ihre eigene Zeitung daraus geklebt. Es ist wunderbar, dieses Ergebnis zu sehen. Zum Beispiel so kann man Kindern auch an eine Zeitung ranbringen.
Wunderbar, dann bedanke ich mich jetzt schon mal bei Ihnen für dieses ganz, ganz hervorragende Interview, auch für Ihre Arbeit hier in Itzehoe, die ja auch bei uns mit im Kulturbahnhof im Studio mitgipfelte. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und bis hoffentlich zum nächsten Mal, Marie-Therese Schinz.
Dankeschön.
Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg.